Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Ein Schriftsteller als tschechischer Staatspräsident, das gab es noch vor 16 Jahren und scheint doch schon ferne Vergangenheit. Václav Havel ist heute manchen in Tschechien, dem Gastland der nächste Woche beginnenden Leipziger Buchmesse, verhasst. Populistische Politiker beschimpfen ihre Kritiker, darunter diverse Schriftsteller, schon mal als haveloide Kaffeehausintellektuelle. Die Autorinnen und Autoren reagieren vielfältig auf die veränderten Umstände, politisch und ästhetisch. Kaffeehausintellektuelle und Weltenbummler. Die tschechische Literaturszene drei Jahrzehnte nach der samtenen Revolution, heißt das Feature von Olga Hochweiß.
Im Jahre 1989, ich habe mich auch gefreut. Das war die Euphorie, wie wahrscheinlich meine Eltern erzählt haben, wie Prager Frühling 1968. Wir können etwas ändern. Was wir machen, ist wichtig.
Die Tschechische Republik war damals so ein Musterschüler. Egal, wo man hinkam, sofort waren die Namen Kundera und Havel und Rabal zu hören. Das sage ich ohne Nostalgie. Die Welt der Literatur hat sich in den letzten 25 Jahren komplett verändert.
Ich bin ein Ergebnis dieser 90er Jahre, oder sagen wir mal, hoffentlich bin ich es. Denn Václav Havel und diese große Hoffnung auf Veränderung, die plötzlich stärkere Betonung auf Menschenrechte, auf gesellschaftliche Fragen, auf Kultur und die feinsinnigeren Fragen rund um unser Leben, das alles hat mich geformt.
Die 90er waren sehr wild, es gab ganz viel los. Und dann irgendwie nichts. Alle waren paralysiert und es gab keinen Raum für neue Namen.
Der große Traum, dass sich nach dem Fall des Kommunismus alles ändert und alle glücklich sind, hat sich nicht bewahrheitet. Geblieben ist als Symbol dieser Jahre Václav Havel. Und für viele ist der an allem schuld, was natürlich kompletter Wahnsinn ist. Aber so funktioniert das kollektive Gedächtnis.
Marek Šindelka, Teresa Semotamova, Katarzyna Tučková, Jachim Topol und Radka Denemarková. Fünf Stimmen der aktuellen tschechischen Literatur. Stoff und Sprache ihrer Werke könnten nicht unterschiedlicher sein. Was sie miteinander verbindet, egal ob sie in den 60ern oder in den 80ern geboren worden sind, ist die Erfahrung der samtenen Revolution. Vor drei Jahrzehnten wurde die Freiheit von den Tschechoslowaken friedlich errungen. Ein Schriftsteller und Dissident, Václav Havel, zog nach langen Gefängnisaufenthalten als Staatspräsident auf die Prager Burg. Heute weht ein anderer Wind. Jachim Topol.
Wenn ich mir die heutige Politik in Tschechien ansehe, komme ich mir vor wie in einer Zeitschleife. Als ich vor 6 Jahren anfing, Abende in der Havel-Bibliothek zu organisieren über die Charta 77, über Solidarność und über Widerstand gegen den Kommunismus, da dachte ich noch, das wirkt museal. Wie lange ist das alles her? Aber jetzt ist die Zeit politisch so wild und vieles kommt Leuten meiner Generation wirklich bekannt vor. Diese aggressive Politik unter dem Einfluss Russlands, die wir so gut kennen. Erneut stehen wir Tschechen an der Weggabelung zwischen Ost und West, was mich vor 25 Jahren ja schon im Roman Die Schwester beschäftigt hat.
Jachim Topols Roman Die Schwester wird noch heute quer durch die Generationen als der tschechische Wenderoman schlechthin gefeiert. Auch von Marek Šindelka, Dichter und Erzähler. Gerade mal 10 Jahre alt war er, als 1994 Die Schwester erschien.
Ein Roman wie Die Schwester ist mir wichtig als Spiegel dieser 90er Jahre, als alles explodierte und praktisch von Neuem begann. Alles war irgendwie entgleist, aber die Dinge liefen weiter, das beschreibt Topol ja. Wie jeder eine Firma gründet oder wenigstens eine kleine Sekte in seinem Keller. Faszinierend, wie sich diese Energie bis heute überträgt. Aber die Zeit ist doch ganz woanders. Es scheint, als ob einige in der damaligen Zeit eingefroren sind, eingeklemmt irgendwo in ihrem langen Kampf gegen das System. Und gleichzeitig merken sie nicht, dass sie selbst längst Teil eines Systems geworden sind, dessen reflektierte Neubewertung überfällig ist.
Aber es gibt in der Literatur ja viel Wichtiges. wichtigere Themen als die Politik, weil ein schreibender Mensch zwischen 50 und 60 dem Thema Tod nicht ausweichen kann und auch nicht dem Thema des Alterns und der Vereinsamung. Man darf nur nicht daran verrückt werden und dann ist alles gut. 8 Jahre hat die Arbeit an dem Buch Ein einfühlsamer Mensch gedauert. Im 1. Jahr starb mein Bruder, im 2. Jahr starb mein Vater, im 3. starb meine Mutter. So normal geht's zu im Leben.
Joachim Topol, 56, freundliches Clownsgesicht. In seiner Jugend hatte er keine Chance, der Politik auszuweichen. Sein Vater, Josef Topol, ein bekannter Dramatiker, unterzeichnete als einer der ersten das Manifest der Bürgerrechtsbewegung Charta 77. Die beiden Söhne bekamen die Folgen zu spüren: Spezialschule, Hochschulverbot, Arbeitsdienste. Der schreibende Joachim und sein jüngerer Bruder Philipp, Rockmusiker und Schöpfer eines Musikalbums zum Schwesterroman, entwickelten sich zu zentralen Figuren des tschechischen Undergrounds.
Ich habe die ersten 26 Jahre meines Lebens in dieser riesigen kommunistischen Lüge verbracht. Und ich weiß, dass sie stark aussieht. Aber sie ist es nicht. Sie ist es einfach nicht.
Im Frühjahr 2019 ist der Roman Ein einfühlsamer Mensch auf Deutsch erschienen. Im Zentrum steht ein Schriftsteller und Bohemian, der nach Jahren in Westeuropa zurückkehrt nach Tschechien. Wütende Brexiteers haben den verträumten Weltenbummler aus dem Land gejagt. Sein Dissidentenstatus, einst ein Empfehlungsschreiben für die Rezeption im Westen, hält 30 Jahre nach der samtenen Revolution keinen moralischen Bonus mehr bereit. Der Antiheld gerät in einen Strudel absurder Ereignisse und verliert sich im Labyrinth einer Welt, die nicht nur im ukrainischen Kriegsgebiet aus den Fugen geraten ist. Die Suche nach dem wahren Sinn des Lebens führt schließlich in die vertraute tschechische Provinz und zur Begegnung mit alten Weggefährten.
Hör mal, Morle, du hast dich auf Theaterbrettern breit gemacht, dich mit Stipendien vollgefressen, an Institutionen für Pseudokünstler genuckelt, wie Romulus und Remus an Mutters Zitzen. Anständige Karriere, da will ich nichts sagen. Aber warum bist du nach Böhmen zurück? Die Konkurrenz hat dir gestunken, stimmt's? Was ist dir schon passiert? Du hast dir die Hörner abgestoßen, hast es zu Ruhm gebracht und dich bei verpeilten Backfischen als Underground-Legende wichtig gemacht. Ich sehe dich noch als kleines Kerlchen, du Dissidentenpimpf. Dein Haar wehte im Wind. Wie hast du denn die 3 Dekaden verwertet, seit bei uns in Böhmen die Freiheit herrscht? Alt werden. Mehr hast du in der Freiheit nicht hinbekommen. Ausgerechnet dir und deinesgleichen werden die Russen am besten zu Pass kommen. Solche wie du werden noch beten, dass der Putin einmarschiert und eurer Bedeutungslosigkeit ein Ende setzt.
Einerseits steckt da Selbstkritik drin, andererseits ist das gleichzeitig eine höhnische Frage voller Ironie. Diese Frage stelle ich mir auch selbst. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht in der Freiheit, na? Bist nur alt geworden. Aber wenigstens habe ich es geschafft, diesen Roman zu schreiben. Das macht mich schon ganz zufrieden. Und es ist ja auch eine riesige Übertreibung. Mir geht es super in Tschechien. Es ist ein freies Land. Ich hasse nur diesen Präsidenten und bin unglücklich, dass wir ihn haben. Diesen dummen Menschen. Er ist ein Diener Russlands und ein Lakai der Chinesen, was einfach schrecklich ist.
Im September 2019 wird Miloš Zeman, der Präsident der Tschechischen Republik, 75 Jahre alt. Seine Generation hat viele Jahrzehnte die literarische Szene in Tschechien bestimmt. Nach 1989 war der Nachholbedarf groß. Die Lektüre ehemals verbotener Dissidenten stand im Vordergrund. Werke von Ludwig Vaculík, Jiří Gruša oder Pavel Kohout.
Ich bewundere Dissidenten. Ich bin froh, dass wir da Charta 77 hatten. Aber das waren am Anfang wirklich etwa 200 Menschen. Aber es waren vor allem die Männer. Sie meinten, dass sie bis Ende des Lebens belohnt sein werden, weil sie damals etwas gemacht haben. Aber so funktioniert das im Leben nicht. Jeden Tag müssen wir unser Courage zeigen,
sagt Radka Denemarkova, 51 Jahre alt, knalliges Rot auf den feinen Lippen. Sie erhielt als bislang einzige Person in der Tschechischen Republik den renommierten Literaturpreis Magnesia Litera gleich 3-mal in den Kategorien Roman, Sachbuch und Übersetzung. Denne Markova gilt als eine der schärfsten Stimmen ihres Landes. Seit Jahren beobachtet sie eine ideologische Neubewertung der Nachwendezeit. Sie zeigt sich an Formulierungen wie Havloide, Kaffeehausintellektuelle, die Schriftstellern und Künstlern unterstellt, in Luftschlössern zu leben, so wie es einst Václav Havel getan habe.
Das hat schon Václav Klaus damit angefangen, weil er hat wirklich Václav Havel gehasst. Er hat darüber gesprochen, dass Václav Havel Idealist war, dass er naiv war und so weiter. Und Miloš Zeman macht das weiter.
International genießt der 2011 verstorbene Václav Havel bis heute hohes Ansehen. In seiner Heimat wird der Schriftstellerpräsident der Jahre 1990 bis 2003 von vielen zunehmend negativ bewertet und verantwortlich gemacht für den Raubtierkapitalismus der 90er Jahre und eine Amnestie für die Funktionärselite. Die Folgen sind noch heute eklatant. Bestes Beispiel der heutige Ministerpräsident Andrej Babiš, ein Milliardär, der von 1989 Mitarbeiter der tschechoslowakischen Staatssicherheit war.
Aber heute kommt auch dazu Propaganda durch Internet, Medien. Wir müssen in jedem Land in Osteuropa zuerst wissen, wem gehören die Zeitungen, wem gehört Fernsehen. Unser Ministerpräsident hat es begriffen, dieses Berlusconi-Syndrom. Er muss zuerst die zwei größten Zeitungen kaufen, Lidovenovin im Mladá fronta und selbstverständlich möchten mehr.
Ihre Bücher seien Ohrfeigen ins Gesicht der tschechischen Öffentlichkeit, sagt Radka Denemarkova. Im Roman »Ein herrlicher Flecken Erde« von 2009 erzählt sie die Geschichte einer deutschsprachigen Jüdin, die Auschwitz überlebt und in ihr tschechisches Heimatdorf zurückkehrt, wo sie misshandelt und als deutsche Tschechin vertrieben wird. Ihr jüngster Roman »Stunden aus Blei«, 2019 in Tschechien erschienen, erzählt von China, das die Autorin bis zur Verhängung eines Einreiseverbots im Zuge mehrerer Lesungen bereist hat.
Das ist brutaler Polizeistaat, aber wirtschaftlich funktioniert das absolut perfekt. Dieser ökonomische Pragmatismus sehe ich als große Gefahr. Und das waren auf einmal auch die europäischen Politiker, vor allem von Osteuropa. Wenn sie dort sind und diese großen Geschäfte machen möchten, sie vergessen alles, was für uns wichtig ist. Demokratie, Menschenrechte. Was ich in China erlebt habe, diese Perspektive und Abstand, half mir auch zu verstehen, was jetzt in Europa los ist.
»2014 veröffentlichte Radka Denemarkova ihren fünften Roman, Ein Beitrag zur Geschichte der Freude. Er thematisiert die sexuelle Gewalt gegen Frauen in Europa und Asien. Im Zuge der MeToo-Debatte stieß das Buch etwas verspätet auf weltweites Interesse. Es wurde oft übersetzt, im Frühjahr 2019 auch ins Deutsche.
Alle Bücher vorher waren Bücher über Mitteleuropa, Tschechien. Was ist das, wo ich lebe, dieses Land, diese Atmosphäre? Und dann hatte ich das schon satt. Ich bin auch Teil der Menschheit. Das vergessen da alle. Und ich wollte das zeigen. In dieser globalisierten Welt, wir sind alle verbunden.
Die Schwalben fliegen und zwitschern. Sie erzählen sich Witze über Männer und Frauen. Sex ist Freude. Die Witze wiederholen sich über die Jahrhunderte. Die Schwalben sammeln Beiträge für die Geschichte der Freude. Dabei sind sie auf ein Schlachtfeld gestoßen, das keine Friedenszeiten kennt. Ein stilles Abkommen. Ein Gebiet, das nicht frei ist und es nie sein wird. Das von jedermann erobert werden darf, wo bis heute jedem alles erlaubt ist. Durchpflügtes Feld. Ein Feld mit schwarzem, fruchtbarem Boden. Es trägt den Namen der Körper der Schwächeren.
Es gibt kein Gesetz, das alten Frauen verbietet, auf Bäume zu klettern. Diesen Satz von Astrid Lindgren hat Radka Denemarkova ihrem Roman »Ein Beitrag zur Geschichte der Freude« vorangestellt. Drei alte Damen sind in dem artifiziellen Kunstkrimi tausendfachen Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen auf der Spur. Das Trio führt zu diesem Zweck ein großes Archiv in einem Häuschen unterhalb des Prager Petschinbergs. Wie Simon Wiesenthal einst die Nazis, so jagen die drei Ladies all jene Männer, die für ihre Verbrechen nie büßen mussten. Reale Fälle von England bis Indien bilden den Hintergrund.
Es ist Nacht. Keine Rikscha weit und breit. Ein halbleerer Bus hält an, bereitwillig. Randvolle Herzen steigen ein. Dankbar zahlen sie beim Fahrer, er lächelt. Sie bemerken die dunkel getönten Fensterscheiben nicht. Die Zukunft liegt im Dämmerlicht. Sie laufen durch den Gang nach hinten, der Bus rollt vom Randstreifen weg. Auf dem Sitz hinter dem Fahrer richtet sich ein junger Mann auf, mit einer Eisenstange in der Hand. Er geht auf sie zu. Die beiden, die das erste Mal zusammen im Kino waren und sich fest an den Händen halten, ahnen nicht, dass ihre Körper sich nie berühren werden.
Was mir immer begegnete, war die Frage, ob ich Frauenliteratur schreibe, und wollte mich auf diese Kategorie beschränken. Frau schreibt über Frauen, also ist das Frauenliteratur. Das empfinde ich als mangelnde Wertschätzung dessen, womit ich mich beschäftige. Meine Themen sind Menschen, Geschichten über Macht, über Gut und Böse, nicht nur solche über Frauen.
Katarzyna Tuczkowa, 38, die rot gefärbten Haare asymmetrisch geschnitten, ist eine Bestseller-Autorin. Sagenhafte 150.000 Mal verkaufte sich im kleinen Tschechien ihr Roman »Das Vermächtnis der Göttinnen«, ein so faktenreiches wie fantasievolles Buch über Wunder- und Kräuterheilerinnen, die in der Nazizeit mit Hilfe der sogenannten Hexenkartothek von Heinrich Himmler kriminalisiert und verfolgt wurden. Fakt und Fiktion verknüpft Tuczkowa auch in ihrem literarischen Debüt von 2010, Gerta, das deutsche Mädchen, das im Winter 2018 auf Deutsch erschienen ist. Historischer Kern des Buchs ist die Vertreibung von rund 30.000 deutschsprachigen Bürgern der Stadt Brünn nach dem Zweiten Weltkrieg. Katarzyna Tuczkowa recherchierte den Brünner Todesmarsch mehrere Jahre in Archiven und führte Gespräche mit Zeitzeuginnen und Historikern.
Das Thema sprang mich an, nachdem ich während des Studiums in eine Gegend umgezogen war, die als Brünner Bronx bezeichnet wird, unweit des Zentrums, aber sehr vernachlässigt und kaputt. Ich erfuhr, dass dies ein Stadtteil war, der mehrfach seine Bevölkerung verloren hatte, seine jüdische, seine deutsche. Hinzu kam, dass mein Wohnhaus in Brünn bis 1945 von einer deutsch-tschechischen Familie bewohnt war, damals etwas ganz Normales. Und das Mädchen, das da lebte, war Anfang 20 und hatte ein halbjähriges Kind. Sie wurde vertrieben. Es schien mir damals ungeheuerlich, dass eine Frau in meinem Alter persönlich für etwas büßen musste, was ein großer europäischer Konflikt war.
Natürlich hatte sie geahnt, dass man es den Deutschen mit gleicher Münze heimzahlen würde. Was sonst? Schließlich war oft genug darüber geredet worden. Deshalb hatten viele wie Ratten das sinkende Schiff verlassen, als klar war, dass die Deutschen den Krieg verlieren würden. Warum sollte sie, die wie ihre Mutter Tschechin war, die bis zum Krieg eine tschechische Schule und, solange es ging, den Zeichenkurs von Herrn Kmenta besucht hatte, fliehen? Warum hätte sie Janinka verlassen sollen, die Pressburger Straße, wo sie aufgewachsen war, ihre Wohnung, in der sie Barbara geboren hatte? Warum hätte sie von hier weggehen sollen, wenn sie doch zu den anderen gehörte, die ein reines Gewissen hatten? Nur war ihr damals nicht eingefallen, dass sie vielleicht gar keine Gelegenheit haben würde, jemandem darzulegen, wie sie lebte und was sie dachte.
Jahrzehntelang war in Tschechien das deutsche Leid durch die Vertreibungen tabu. Die Schriftstellergeneration nach 1989 hat das Schweigen gebrochen. Vor allem der Mit-40er Jaroslav Rudisch scheint mit seinen Büchern geradezu abonniert auf deutsch-tschechische Themen. Immer wieder kehren seine deutschen Romanhelden zurück in ihre verlorene tschechische Heimat. Mit seinem jüngsten Roman Winterbergs letzte Reise, den der Wahlberliner auf Deutsch geschrieben hat, ist Rudisch für den Leipziger Buchpreis 2019 nominiert. Und auch mit seinem musikalischen Nebenprojekt Kafka Band tritt er demonstrativ als Vermittler zwischen Deutschen und Tschechen auf.
Jsem jenom jako a vy to nevíte a přece jenom spolu mluvíme, jakože zajímavé, nudné, nesmělé, jakože uvidíme, co z toho bude.
Auch Katarzyna Tuczkowa setzt ihr Engagement über die Literatur hinaus fort. zum 70. Jahrestag des Brünner Todesmarsches initiierte sie 2015 einen 30 Kilometer langen Gedenkmarsch. Und sie gründete ein Kulturfestival in Brünn, das nicht zuletzt der deutsch-tschechischen Versöhnung gewidmet ist.
Ich bin dann die demonstriert, irgendwo, wo nur 20 Leute kommen. Aber ich finde halt wichtig, dass man mit Sentsov oder mit anderen ukrainischen, aber auch russischen Häftlingen Solidarität zeigt. Ich meine, jederzeit hat Möglichkeiten auch, ne? Aber die Tschechen sind, glaube ich, kein Revolutionsvolk. Die Stärke der Tschechen ist in der Ausdauer und in der Langsamkeit des Nachdenkens. Und daraus muss sich auch nicht immer was ergeben.
Teresa Semotamova, Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Übersetzerin. 35, groß und schlank, temperamentvoll, die dunklen Haare im Dutt gebändigt. Sie belegt die populäre These, dass aktuell vor allem Frauen die tschechische Literaturszene prägen. Ihre Themen sind vielfältig, ob sie sich gesellschaftspolitischen Fragen stellen oder ob sie wie Semotamova fast kammerspielhaft das Individuum in den Blick nehmen und die eigene Generation gleich mit dazu.
Die Menschen, die jung sind, die haben wieder Problem damit, dass es zu viele Möglichkeiten gibt. Es gibt zu viele Wettbewerbe, zu viele Jobs, die man probieren könnte. Oh Gott, so viel, ich kann so viel. Ich gehe lieber eine TV-Serie gucken. Oder in den Schrank. Und ich glaube, jeder hat Recht auf ein bisschen Schrank.
Im Dezember 2018 veröffentlichte Teresa Semotamova ihr Romandebüt Im Schrank. Hanna, die Ich-Erzählerin, kehrt nach mehrjähriger Abwesenheit zurück nach Tschechien und wagt den Neuanfang in Prag. Geplagt von eigenen und fremden Erwartungen sowie von der Angst, anderen zur Last zu fallen. Ihre Überforderung mündet in einen radikalen Akt des Eskapismus. Hanna zieht in einen alten Schrank auf einem Prager Hinterhof.
Es ist still, es ist Nacht und niemand interessiert sich für mich. Es ist still. Es ist Nacht und niemand sucht mich. Ich nehme noch einen Schluck. Diesmal einen ordentlichen. Ich habe mich so sehr nach Einsamkeit gesehnt, in der ich niemanden stören werde. Und jetzt habe ich sie und störe trotzdem. Mich selbst. Hat Gott einen Plan? Wohnst du schon oder lebst du noch? Und wo gehe ich morgens aufs Klo?
Im Schrank ist autobiografisch gefärbt. Teresa Semotamova hat zwar nie in einem Schrank gehaust, sie kennt aber die Erfahrung des Unbehaustseins. In einem so lakonischen wie nachdenklichen Ton beleuchtet sie in kurzen Rückblenden das mehrjährige deutsche Leben ihrer Romanheldin mit ihrem Lebensgefährten.
Schmidtbergers. Heute sollen sie zu Besuch kommen. Doch ihr Geist flattert schon seit längerer Zeit durch die Wohnung. Ich merke, dass du umräumst, dass du aus der Wohnung, in der wir schon eine Weile irgendwie zusammenleben, plötzlich versuchst, eine andere, eine viel repräsentativere zu machen, damit sie nicht denken. Auch ich hatte diesen Impuls, doch ich habe widerstanden, indem ich sortiert habe, was wirklich mir entspricht und was ich nun als mein Selbstbild inszenieren wollte. Was könnten Sie sich beim Anblick eines nicht gemachten Bettes wohl denken?
Für mich war das eine nicht schöne Position, irgendwie in der Fremde zu sein, in einem fremden Land und weit von allen. Und ich hatte tatsächlich diese Emigrantenposition. Ich habe nie meinen Eltern zum Beispiel was Schlechtes gesagt, was gerade passiert. Ich wollte immer tolle Sachen erzählen. Aber das konnte ich erst nachhinein mir selbst zugeben, dass das so schwierig war für mich.
Heutzutage ist es ja normal, sich mit 20 wie ein Kind zu fühlen und mit 30 in die Pubertät zu starten. Viele meiner Bekannten leben so. Ich selbst habe lange Zeit so gelebt und versucht, Verantwortung aufzuschieben, also in Sachen Familiengründung und der Entscheidung, wie es im Leben weitergehen soll.
Marek Šindelka, 34, sportliche Erscheinung, Bartträger.
Es gibt heutzutage so viele mögliche Richtungen, dass man davon gewissermaßen gelähmt ist und unfähig, einen konkreten Weg zu wählen. Dann pflanzt man erstmal Bohnen, fliegt zur Meditation nach Tibet, um sich nach 2 Jahren vielleicht dem Techno zuzuwenden. Das ist nicht schlecht, nur einfach ein Symptom, das ich an vielen Leuten meiner Generation entdecke. Sehr paradox. Als würde die Freiheit uns unter Druck setzen. Als könnten wir nicht klarkommen mit so viel Freiheit, die wir vor der Revolution nicht hatten, auch wenn wir da noch Kinder waren. Jetzt überfordert das alles. Man sehnt sich nach einer Art Reduzierung, Vereinfachung, nach einem System, das dabei hilft, sich zu orientieren, in einer Welt, deren Buntheit und Reichtum fast zu einer Art Handicap geworden ist. Dieser Widerspruch fasziniert mich und davon handeln meine Texte zu großen Teilen.
In 3 Bänden mit Erzählungen hat Šindelka seine Generation beschrieben. Debütiert aber hat er 2005 mit einem Gedichtband, der mit dem renommierten Jiří Orten-Preis ausgezeichnet wurde. Die begeisterte Laudatio kam vom Dichterkollegen Petr Borkovec, der heute als Grand Seigneur der tschechischen Lyrik gilt. Der schnelle Dichterruhm setzte den damals 21-jährigen Šindelka unter Druck. 3 Jahre später veröffentlichte er einen Roman, Der Fehler, 2018 auf Deutsch erschienen.
Ursprünglich dachte ich, das wird ein Gedicht. Dann schrieb ich eine Art Gedichtzyklus, so eine Art Lyrik in Prosa. Das hat nicht richtig funktioniert. Also habe ich das zu einer Erzählung umgeschrieben. Neben der häuften sich weitere Texte an und ohne dass ich es wollte, wurde das ein Roman. So ein botanischer Prozess, der da einsetzte. Und zum Schluss ging es vor allem darum, die Wurzeln, die austrieben, irgendwie in den Griff zu kriegen und wegzuschlagen.
Šindelkas Interesse für Botanik führt ihn in Der Fehler in die Welt seltener Pflanzen, die auf abenteuerliche Weise geschmuggelt werden. Von Prag bis nach Japan geht es, nach Polen und Russland. Neben mörderischen Herkulesstauden begegnet der Leser einer seltenen Orchideenart, die nur im Körper eines Menschen überleben kann. Die fantastischen Elemente erinnern an Traditionen des magischen Realismus. Doch das vermeintlich magische Prag, in Tschechien besonders von dem Schriftsteller Michal Ajvaz heraufbeschworen, liest sich in Der Fehler wie harte Realität.
Diese elende, völlig missgestaltete Welt. Die schlechtestmögliche überhaupt. Am Parkausgang blieb er zerstreut stehen, sah sich unentschlossen um und ging schließlich bergab Richtung Wenzelsplatz. Der dreckigste Ort von ganz Prag. Wo Polizisten an offene Wagentüren gelehnt, müde dem Treiben von Drogensüchtigen und Pervitin-Dealern zusehen. Wo ein paar Deutsche verzweifelt nach irgendwelchen Nutten Ausschau halten, sich bei Passanten erkundigen, wo wohl der hiesige Straßenstrich sei. Wo man an Imbissständen rund um die Uhr Würste brät, deren Geruch den gesamten Platz erfüllt und der die auf den Bänken ringsum schlafenden Penner mit Träumen von Ambrosia und Manna berauscht.
Die aktuelle politische Realität hat Marek Šindelka zu seinem jüngsten Roman inspiriert. Im Zentrum steht ein namenloser Flüchtling, der auf der Suche nach seinem Bruder durch Mitteleuropa irrt. Er ist körperlich und seelisch vollkommen erschöpft. Der Roman, noch nicht auf Deutsch erschienen, heißt Materialermüdung.
Andererseits schwingt in diesem Titel auch die Frage mit, ob nicht zufällig auch Europa müde geworden ist, was seine Werte angeht. Welche Werte gelten denn noch? Es war eine extrem lehrreiche Erfahrung zu sehen, wie Tschechien mit dem Flüchtlingsstrom umgegangen ist. Es zeigte, was wir doch für erbärmliche Opportunisten sind. Welche Zyniker, was aus diesen Idealen der Revolution 89 geworden ist.
Politische und moralische Fragen der Verantwortung für Geschichte und Gegenwart sind heute mehr denn je relevant und prägen die aktuelle Literaturszene Tschechiens. Wer deren begabtesten Köpfe als havloide Kaffeehausintellektuelle diffamiert, unterschätzt die Kraft des literarischen Wortes.
Kaffeehausintellektuelle und Weltenbummler. Die tschechische Literaturszene 3 Jahrzehnte nach der samtenen Revolution. Ein Feature von Olga Hochweiß. Neben der Autorin sprachen Tonio Arango, Philipp Lind, Axel Wandke und Luise Wolfram. Ton Thomas Monajan. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Jörg Plath.